nichts Langweiligeres, als zu wissen, wohin der Weg führt. Ich habe mir auch gedacht, wie komme ich überhaupt auf den Gedanken, so die kleine Uschi aus Böchlern, dass ich irgendwann einmal so etwas Besonderes machen könnte wie Schauspielen. So, das ist ja total irrwitzig.
Kulturwege. Der Podcast des Musik- und Kunstschulmanagement Niederösterreich.
Dann darf ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Kulturwege ganz herzlich begrüßen. Und ich freue mich, dass wir auch heute wieder zwei ganz besondere, großartige Menschen gewinnen konnten, um mit mir zu plaudern. Einerseits einen oder den Publikumsliebling, mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin, aber auch Kuratorin, Musikerin und Autorin und leidenschaftliche Köchin, um jetzt alles in einen Satz zu packen. Ursula Strauß, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ich danke dir für die Einladung. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. An ihrer Seite sitzt der junge Shootingstar sozusagen der St. Pöltener Schauspielakademie, aber auch leidenschaftlicher Tänzer, zeichnet auch wahnsinnig gern. Ich werde ihn dann noch ein bisschen vorstellen. Konstantin Marx, herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank. Guten Tag. Hallo.
Ich freue mich sehr, dass wir euch beide gewinnen konnten, um ein bisschen zu plaudern. Der Podcast heißt ja Kulturwege.
Ja.
Also es geht ein bisschen darum, was sind eure ganz persönlichen Wege zu Kunst und Kultur? Welche Wege seid ihr schon gegangen? Welche Wege würdet ihr gerne gehen? Was sind so Wegbereiter, Wegbegleiter? Was gibt euch Kraft? Was ist sozusagen der Proviant, den ihr euch mitnehmt auf den Weg? Also wir werden wirklich ein bisschen ausleuchten, was es so gibt an Wegen, die man zu Kunst und Kultur gehen könnte. Mhm. Wenn jetzt ein bisschen überlegt, Ursula, vielleicht du hast ein bisschen des Weges schon hinter dir.
Ja.
Wie würdest du ihn dann vergleichen? War das eher so eine Autobahn oder eher ein Kreisverkehr, in dem du dich bewegt hast? Ein Feldweg? Gab es viele Steine im Weg? Gibt es eine Parallele, die du ziehen könntest?
Oh, das ist ja gleich ein sehr philosophischer Ansatz, aber sehr schön. Das Bild gefällt mir gut. Muss ich kurz überlegen, mit was würde ich es vergleichen? Ich glaube, mit so einer Wanderung durch eine Landschaft, die immer wieder mal steiniger wird und dann aber auch an so Flüssen vorbeigeht und wo man immer wieder mal ins Wasser springt zwischendurch. So, ich würde auch sagen, es sind unterschiedliche Witterungsverhältnisse. Plötzlich fängt es zu schneien an, dann kriegt es wieder irgendwie fast 60 Grad. Man ist dann irgendwie froh, wenn einem was entgegenkommt wie Wind oder manchmal Gegenwind, manchmal Rückenwind. Also es ist alles dabei, glaube ich, auf diesem Weg.
Eine sehr schöne Beschreibung. Das ist eigentlich fast ein bisschen Aprilwetter. Das ist
ja, genau. Ich bin im April geboren.
Schon. Na schau, fast ja, wunderbar. Manchmal hat man so Parallelen irgendwie.
Ja, absolut.
Sehr schön. Konstantin, du hast eigentlich noch nicht so viel von dem Weg hinter dir, aber gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst, so war es für mich bis jetzt? Feldweg, Kreisverkehr, Autobahn?
Ein gemütlicher Spaziergang, recht angenehm. Also ich habe meinen Weg bis jetzt ziemlich, es war recht spaßig, es hat mir gefallen. Wo ich jetzt bin, gefällt mir auch. Also ich könnte mich mal hin niedersetzen und einfach mich umsehen.
Bei dir ist ja eher schauen, genau, wo der Weg dich hinführt, sozusagen.
Genau. Ich schaue, wo es mich hinführt.
Ja, wenn du in die Zukunft blickst, was für einen Weg siehst du vor dir? Hast du ein Bild vor Augen oder
nein,
eher noch gar nicht?
Also ich schaue einfach, was mir entgegenkommt und ja, was ich finde und mache das Beste draus.
Ja. Das ist gut so. Ich glaube, das ist eh eine schöne und sehr gesunde Einstellung.
Da
kann man sehr viel richtig machen.
Kann ich nur bestätigen.
Machen.
Bei mir ist das nämlich auch überhaupt nicht anders.
Ja.
Ich habe auch gar wird man so oft gefragt, was glaubt man, wohin geht's oder was will man, wohin geht's? Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Da wäre ja also
Hellsee
das Orakel
oder so.
Von Delphi. Das bin ich Gott sei Dank nicht, weil es ja, glaube ich, gibt nichts Langweiligeres als zu wissen, wohin der Weg führt. Also zumindest für mich.
Ja.
Ja.
Schließt ja auch nicht aus, dass man vielleicht ein Ziel vor Augen hat. Ja, also das, denke ich, kann man ja durchaus haben, aber wie der Weg dorthin ist, das weiß man vermutlich nie. Ne?
Ja,
also
genau.
Ist wahrscheinlich auch gut, wenn man da nicht zu starr ist, weil dann ist es wahrscheinlich umso schwieriger.
Ja, und ein Ziel ist ja auch, ein Ziel heißt ja, dass man wo ankommt. Aber ankommen tut man ja letztendlich erst mit dem letzten Atemzug. Und bis dahin ist das Ziel ja die Entwicklung. Oder eigentlich das Spannende, die Entwicklung. Und ja,
Das gibt es für dich nur das eine Ankommen oder würdest du sagen, du bist dazwischen durchaus auch schon mal angekommen, vielleicht bei einer Zwischenstation oder bei einer Labstelle, um irgendwie am Weg zu bleiben? Aber
ich bin auf jeden Fall angekommen. Ich bin in meiner Beziehung angekommen zum Beispiel, oder in der Liebe, nennen wir es so. In der bin ich angekommen, dafür bin ich auch, das ist auch das größte Geschenk, das man kriegen kann im Leben. Dafür bin ich extrem dankbar. Und ich habe irgendwie so immer wieder, bei mir ist so die Pausenstation oder die Jausenstation, sagen wir mal, ist auch tatsächlich oft eine Jausenstation, weil in unserer Familie wird sehr gerne und sehr viel gegessen und auch sehr viel über Essen gesprochen, während, vor und danach. Und das ist so, ist schon, also meine Kraftstation oder eben Jausenstation ist schon Zeit mit meiner Family.
Ja. Ja, das gibt einem durchaus was. Du hast ja, Konstantin, wir haben vorher schon ganz kurz gesprochen über deine Schule. Jetzt verrate ich hier schon sehr viel über euch, aber da hast du auch gesagt, du bist jetzt so richtig angekommen. Du gehst in die HTL in St. Pölten und du hast selber gesagt, das ist das erste Mal, dass du dich so richtig wohlfühlst.
Genau, oder? Ja. Also es ist im Moment die beste Schule, die ich mir vorstellen könnte, weil meine Klassengemeinschaft ist super, die Lehrer sind auch super. Davor war es schon auch schön, aber ich finde, jetzt ist es relativ gut. Und es interessiert mich auch, was ich lerne und ja, ist einfach die beste Entscheidung, dass ich dorthin gegangen bin.
Super. Da spielen auch die Menschen eigentlich schon eine sehr große Rolle, gell? Wenn du sagst, Klassengemeinschaft und Lehrer und so, das ist so, wie du gesagt hast, mit der Familie. Also ich glaube, wenn man sich angekommen fühlt oder angekommen ist, spielen wahrscheinlich immer die Menschen eine große Rolle, dass man sich irgendwie verwurzelt fühlt auch wo.
Ja, es ist schon ziemlich wichtig, dass die Lehrer recht sozial sind, weil sonst fühlt man sich im Fach nicht wohl und man lernt auch leichter, wenn die Lehrer einfach netter sind und die Schüler unterstützen. Wichtig ist auch die Klassengemeinschaft, weil wir unterstützen uns immer gegenseitig, wenn irgendwer Probleme hat oder sonst irgendwas. Bei manchen Schulen gibt es so viele Gruppen, die sich einfach gegenseitig nicht ausstehen können. Ich finde, das ist nicht so. Und wenn zum Beispiel ein Test ist, wir lernen immer so, übers Internet verbinden wir uns da immer und dann lernen wir am Abend immer, sodass wir am nächsten Tag ein bisschen sicherer sind. Also das gefällt mir schon, das war in den vorigen Schulen nicht so ganz da.
Super, schön. Das ist schön, so ein Netz zu haben oder irgendwie eine Verbundenheit zu haben.
Mhm. Sehr schön. In Zeiten wie diesen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, umso wichtiger denn je eigentlich, ja. Sehr schön. Jetzt haben wir eh schon ein bisschen geplaudert. Jetzt möchte ich es ein bisschen nachholen und möchte euch beide ein bisschen vorstellen. Die meisten werden vielleicht zumindest einen Part hier schon sehr gut kennen, aber dennoch ein paar Worte möchte ich schon verlieren zur Vorstellung. Ursula Strauß, aufgewachsen in Pöchlern im Bezirk Melk, also eine waschechte Mostviertlerin sozusagen, aus dem Herzen von Niederösterreich, Mitte 40 mittlerweile, studiert Schauspiel an der Wiener Volkstheater oder studierte es, muss man eigentlich sagen, und dann eigentlich ziemlich schnell eine der gefragtesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum geworden, warst ja während deiner Ausbildung schon engagiert, auch in Deutschland schon, also durchaus auch schon nicht nur in Österreich verpflichtet, hast dann sozusagen deinen Durchbruch oder wie man möchte, deine erste große Rolle, korrigiere mich, wenn irgendwas Falsches, mit Böse Zellen gehabt, auch mit Revanche dann natürlich. Bist wahnsinnig oft prämiert schon worden, die fünfte Romy steht jetzt wahrscheinlich zu Hause irgendwo, bist schon zweimal mit einem Preis der Diagonale ausgezeichnet worden, eigentlich ein Spezialpreis der Diagonale vergibt ja normalerweise, glaube ich, keine Preise, nicht unbedingt, oder korrigiere mich, schon.
Es wird schon jedes Jahr einen Preis vergeben, aber es wird unterschieden zwischen dem Spezialpreis für schauspielerische Leistungen für einen besonderen, also für einen bestimmten Film oder eben der für das Filmschaffen überhaupt. Also ein allgemeiner Preis. Der große Preis ist der für die verschiedenen Arbeiten und der Spezialpreis
für einen Film. Bekommen hast, ja. Und dann natürlich auch Österreichischer Filmpreis und nominiert für den Deutschen Schauspielpreis als beliebteste Schauspielerin und sogar in China einen Preis schon bekommen. Also durchaus schon einige Preise mit nach Hause genommen. Fernsehliebling bist du dann tatsächlich geworden. Ich erinnere mich noch sehr gut. Ich war auch immer vor dem Fernseher mit Schnell ermittelt Angelika Schnell, die da irgendwie sich in die Herzen der Österreicherinnen und Österreicher ermittelt hat. Danach hast du in sehr vielen bekannten österreichischen Filmen mitgewirkt. Altes Geld, Aufschneider, Die Stille danach, Oktober, November. Also da waren tatsächlich einige, wo man dich gesehen hat, um nicht zu sagen fast alle bekannten österreichischen Filme. Du kuratierst aber auch nebenbei Wachau in Echtzeit, ein niederösterreichisches Festival. Warst dann Präsidentin der Akademie des österreichischen Films bis voriges Jahr, wenn ich nicht irre. Also
heuer ist der Wechsel passiert, genau so.
Also ja, genau.
Letzten Jahr vorher. Mhm,
ja. Und dann deine fünfte Romy mit der ORF-Serie Vision ist Macht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Aktuellste, wenn ich nicht täusche.
Ach ja, oder gibt's das Aktuellste, noch? Das ist ja schon wieder
nicht mehr aktuell.
Von gestern quasi.
Genau, was ist eigentlich aktuell momentan?
Was ist denn aktuell? Aktuell ist, dass ich habe gerade das Glück gehabt, in Thailand drehen zu dürfen. Mhm. Für 2 Drehtage war ich dort 17 Tage, sowas ist mir noch nie im Laufe meiner beruflichen Laufbahn passiert, noch nie. Das ist der einzige positive Nebeneffekt, den Corona hatte, ist, dass die Produktion gesagt hat, es müssen alle rechtzeitig dort sein und dann so lange bleiben, damit ja nichts passieren kann. Und das ist aber eine ganz spannende Serie, die ich jetzt von Oktober bis eben jetzt vor kurzem gedreht habe. Da geht es um die Tsunami-Katastrophe 2004. Mhm. Und wir haben viel in Belgien gedreht und in Deutschland und eben zum Abschluss dann in Thailand. Und das war wirklich fast wie ein Geschenk. Das war ganz toll. Und dann kommen jetzt die Geschichten vom Franz ins Kino, die Nöstlinger-Verfilmung. Und da werden wir auch einen zweiten Teil drehen, glaube ich, ab Oktober, November, sowas. Und Euer Ehren wird irgendwann kommen. Das ist auch eine Krimireihe, die von der ARD und dem ORF co-produziert worden ist. Mit dem Sebastian Koch in der Hauptrolle. Da spiele ich wieder eine Kommissarin, aber eine ganz andere Kommissarin als die Angelika Schnell. Und dann, ja, stehen ein paar neue Projekte noch an. So. Also es ist eine recht turbulente Zeit. Ja.
Schön.
Und ich habe meine zweite Platte aufgenommen mit dem Ernst Molden jetzt.
Genau, das wollte ich auch noch sagen. Du bist nämlich eigentlich auch Musikerin sozusagen. Du hast eine Platte aufgenommen,
ein Album. So zu nennen, aber...
Naja, aber du musizierst. Ne? Es ist immer die Frage, genau, was ist ein Musiker und ab wann ist man kein Musiker? Aber du musizierst auf der Bühne und es gibt ein Album mit dem Ernst Molden. Wüdnis heißt ja das erste Album. Warst auch schon in der Elbphilharmonie. Also das ist tatsächlich... Nicht etwas durftest ja dort auftreten, das ist ja schon, würde ich sagen, das von vielen ein Traum eigentlich.
War ja, auch wirklich ganz besonders, ja.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also sehr vielseitig und du kochst, glaube ich, nebenbei ja auch sehr gerne.
Ja, kochen, ich liebe kochen. Ich würde gern noch viel mehr ausprobieren beim Kochen. Da ist aber mein Mann ein bisschen dagegen, aber das werde ich auch noch hinkriegen. Aber ich liebe das ja, also gutes Essen, wo zu bekommen oder gut essen zu gehen oder selber gut zu kochen, das finde ich so. Kochen ist so entspannend und ein bisschen magisch.
Ja, das stimmt, ja. Absolut. Bücher hast du auch geschrieben, unter anderem ein Kochbuch, ne? Das habe ich jetzt noch ein bisschen unterschlagen, ja. Also durchaus sehr vielseitig. Man könnte dich in viele Genres stecken, aber natürlich Schauspielerin ist dann sozusagen das große Genre, in dem du zu Hause bist, um das auch ein bisschen so zu sagen. Wunderschön. Gut, neben uns, zwischen uns sitzt auch Konstantin Marx. Den Konstantin möchte ich natürlich auch noch ganz gerne vorstellen. Der Konstantin ist 17 Jahre jung, geht dementsprechend auch noch in die Schule.
Genau.
Hier in St. Pölten, wir haben es uns hier gemütlich gemacht, im Musik- und Kunstschulmanagement wieder einmal ein kleines Studio aufgebaut und du fühlst dich hier auch wirklich zu Hause, zumindest in diesem Ort St. Pölten. Wohnst du auch, gehst in die Schule. Der Zweig Elektronik und technische Informatik. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
Ja. Das
wunderschön.
Das ist ein ziemlich langer Name. Aber
genau. Das ist ein Feld, das mir so überhaupt nicht irgendwie nicht, wo ich mich nicht zu Hause fühle, aber du fühlst dich anscheinend sehr zu Hause. Hast du mir vorher erzählt, genau. Du spielst wahnsinnig gerne Computerspiele, du programmierst sie aber auch sehr gerne. Also bist da wirklich tatsächlich ein bisschen zu Hause in diesem Schulgenre auch.
Durch Videospiele bin ich so mehr oder weniger zur Technik gekommen. Ich kann mich noch erinnern, das erste Videospiel, das habe ich damals gespielt, irgendwo bei einem Kaufhaus war so eine Nintendo 64 einfach da, konnten Besucher einfach da spielen. Habe ich mich hingesetzt und es war recht toll und seitdem hat mich das immer begeistert und ich habe auch, weil es mich interessiert hat, habe ich mir von der Bibliothek immer Bücher ausgeborgt, wie man selber programmiert oder sowas und seitdem habe ich mir dann auch immer diese Tag der offenen Tür der HTL angeschaut und habe mir gedacht, ja, Technik interessiert mich auch und deshalb habe ich mir gedacht, okay, bei der Elektronik und technischen Informatik, da programmiere ich erstens und dann baue ich auch. Also ja, das Beste von beiden Welten. Also
super, in einem vereint eigentlich.
Genau.
Ja, super. Ja, also da ist man auch ein bisschen angekommen, wie du schon gesagt hast, in der Schule angekommen. Aber jetzt kommt deine zweite Seite zum Vorschein, nämlich nicht nur der Techniker und Informatiker, da würde man meinen, da gibt es gar keine andere Seite. Aber ja, es gibt auch eine durchaus künstlerische Seite des Konstantin. Du hast mir verraten, du zeichnest auch wahnsinnig gerne.
Ja.
Und du hast auch schon eine Schauspielvergangenheit sozusagen, hast schon mehrere Sommerkurse gemacht.
Mehr oder weniger, ja.
Genau. Und du hast dich immer schon gerne verkleidet. Cowboy war so deine Lieblingsverkleidung, hast du mir auch verraten.
Ja.
kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Und bist jetzt in der Schauspielakademie in St. Pölten, bei der Veronika Polli und bei Markus Freistetter.
Ganz genau.
Seit noch nicht ganz so langer Zeit, nämlich erst seit einem Jahr und hast aber schon die Hauptrolle in der nächsten Produktion ergattert, nämlich im Talisman.
Ja,
die wird hoffentlich im Mai zu sehen sein, so alles gut geht hier in St. Pölten im Freiraum.
Falls Corona das erlaubt.
Genau, da sehen wir dich gleich einmal in der Hauptrolle.
Die ganzen Weltereignisse, die ja jetzt stattfinden.
Genau.
Ja, aber ich darf den Titus spielen. Und es freut mich sehr, war eine Überraschung für mich und es ist ein schönes Stück, ich hoffe wir können es aufführen, die Veronika Polli und der Markus Freistetter, sie schulen uns da wirklich gut ein, es ist wirklich sehr schön in der Schauspielakademie, wir lernen viel und es ist neuartig mehr oder weniger für mich, weil so gründlich habe ich das noch nie wirklich halt gelernt oder gesehen.
Mhm. Sehr schön. Und nebenbei, um es noch zu vervollständigen, bist du auch Tanzsportler. Also du bist auch Lateintänzer,
cool.
Machst das schon ganz lange, ja?
Ja.
Also ich wollte gerade sagen, sehr vielseitig. Also man glaubt, wenn man sagt Informatik und HTL, da kann nicht mehr viel Künstlerisches kommen. Aber dann fängt es eigentlich erst an und man sieht einen ganz schön vielfältigen Konstantin, der hier so neben uns sitzt und in der nächsten Hauptrolle brillieren wird. Wir freuen uns schon sehr drauf. So, jetzt aber genug der Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch ein bisschen plaudern darf. Wir haben ja tatsächlich schon ein bisschen begonnen. Was mich zuallererst ein bisschen interessieren würde, der Konstantin ist ja auch noch ganz am Anfang seines Weges, wo es hingeht, wo sind sozusagen die Wurzeln? Wenn man jetzt seinen Weg beginnt, da ist man ja doch sozusagen ganz am Anfang, schaut vielleicht auf etwas Ungewisses. Ursula, vielleicht kannst du uns erzählen, wie bist du eigentlich so zum Schauspiel gekommen? Du hast ja Barkeep gemacht, also Kindergartenpädagogik davor. Was war sozusagen dein Einstieg in die Schauspielerei? Was hat dir den Weg irgendwie bereitet damals?
Also ich wollte das eigentlich immer schon werden, seit ich denken kann und irgendwie das erste Mal im Fernseher, den wir dann doch irgendwann bekommen haben, eine Geschichte mit Romy Schneider oder mit der von mir sehr verehrten Audrey Hepburn gesehen habe ich immer versucht, irgendwie so Emotionen nachzuspielen oder so. Ich war überhaupt ein sehr fantasiebegabtes Kind, habe darunter auch gelitten zum Teil. Vor allem in der Nacht, weil ich einfach dann auch, weil Fantasie bringt ja auch eine schwarze Seite mit sich, nicht nur irgendwie eine bunte und verrückte Seite. Und unter der habe ich schon irgendwie gelitten oder zu knabbern gehabt. Und dann habe ich mich immer freiwillig gemeldet bei der Jungschar und bei den Pfadfindern. Also zu der Zeit, zu der ich aufgewachsen bin, gab es ja sowas wie Schauspielakademien noch nicht. Diese Jugendförderung, die ganz, ganz wichtig ist, die gibt es ja erst seit, weiß ich nicht, ich würde jetzt einmal sagen 10, 15 Jahren, dass das so angefangen hat, 20, 10, sowas, ja. Mhm. Das war lange vor meiner Zeit.
Ja.
Und insofern war ich in allen Bereichen die Erste, die aufgezeigt hat, wenn es irgendwie bei der Jungschar oder in der Schule bei Sketches oder so, weil ich komischerweise immer weniger Angst auf der Bühne hatte als im normalen Leben.
Mhm.
So. Weil ich bin eigentlich ein sehr schüchterner Mensch und habe sehr viele Minderwertigkeitskomplexe mit mir herumgetragen. Und lustigerweise auf der Bühne war das immer weg, weil ich nicht ich sein musste, weil ich durch einen Inhalt oder durch einen Fremdtext oder durch eine andere Figur gut funktioniert habe. Das war halt immer schon so.
Mhm.
Und dann habe ich das aber gerade in der Zeit der Pubertät eher wieder vergessen oder auch verdrängt. Habe mir auch gedacht, wie komme ich überhaupt auf den Gedanken, so die kleine Uschi aus Böchlern, dass ich irgendwann einmal so was Besonderes machen könnte wie Schauspielen. So, das ist ja total irrwitzig. Habe das dann verdrängt und in eine Schublade geschoben und bin dann meinem zweiten Berufswunsch nachgegangen. Und der hat mit Menschen zu tun gehabt, weil das war halt mein... Ich habe das immer schon, ob trotz meiner Minderwertigkeitskomplexe oder meines inneren Struggles war ich immer schon irgendwie sehr menschenzugewandt und bin in einer großen Familie aufgewachsen, konnte das auch gut, konnte auch gut verstecken, wie es mir eigentlich geht und habe mich aber auch schon immer für Kinder interessiert. Und dann habe ich diesen Weg eingeschlagen und irgendwann dann so mit 17 habe ich gemerkt, dass das nicht hundertprozentig das ist, was mich erfüllt, beziehungsweise auch etwas, was wahrscheinlich meinen Verantwortungspegel übersteigen würde, weil du schon viel mitkriegst im Kindergarten, in der Praxis und es ist einfach so ein wichtiger Beruf und der fordert einen auf eine Art und bringt so viel Verantwortung mit sich und ich habe irgendwie dann Angst bekommen, dass ich das nicht ausfüllen kann für kleine Menschen, weil du gehst nicht nach Hause und vergisst die Kinder, sondern du gehst nach Hause und weißt, dass halt viele oder einige davon kein schönes Leben haben oder auch nicht vor sich haben, wenn nicht ganz viel Kampfgeist in ihnen steckt. Und dann kam irgendwie wieder diese Schauspielerei so zutage. Ist dann so wie so ein kleines Tierchen, hat sich das dann so gemeldet. Eins hat sich zum anderen gefügt und irgendwann habe ich es mich dann aussprechen getraut. Und als ich es das erste Mal ausgesprochen habe, was wie, es wär mir, würden mir Schuppen von den Augen fallen und es war alles klar, so. Mhm. Und dann ging es halt los.
Und dann hast du tatsächlich eine Rolle bekommen oder wie war das damals, weil es ja noch keine Schauspielakademie gab, ne? Also von dem her
ja, ich habe meinen Bruder, ja, war im Stift Melk in der Schule und hat den Alexander Hauer kennengelernt oder kannte ihn natürlich, weil der war irgendwie eine Klasse unter ihm. Und der Alexander war auch sehr kunstaffin und hat dort die Plattform Theatermühle in Melk auf die Beine gestellt. Und mein Bruder hat gesagt, ja, meine kleine Schwester möchte so gern Theater spielen. Kannst das nicht irgendwie, lass ihr Blumen über die Bühne tragen oder so. Also es war so irgendwie. Und der hat gesagt, ah ja, na okay, wir machen jetzt ein Seminar. So 3 Tage im Stift und hat mich eingeladen zu dem Seminar und rausgegangen bin ich dann mit der Rolle der Lady Macbeth. Mhm. Und das war...
Also nicht nur Blumen.
Nicht nur Blumen. Und ich konnte ja eigentlich mein Glück überhaupt nicht fassen. Und dann haben wir das aufgeführt, parallel zu meiner Matura. Mhm. Das werde ich auch nie vergessen, dass meine Mama gekommen ist um 2 in der Früh und gesagt hat, bist du wahnsinnig, du kommst jetzt sofort heim, du hast morgen Deutschmatura. Und ich habe das aber komplett vergessen, weil ich so, also ich habe halt Probe gehabt, meine Güte, was ist schon Matura, wir haben geprobt, viel wichtiger. So ging relativ schnell so dieses, die Hybris des Berufs, die einen dann so packt. Und ja, das war so der erste Schritt und dann habe ich die Aufnahmeprüfung in die Schauspielschule gemacht im Herbst drauf und habe sie auch tatsächlich geschafft.
Super, das war dann quasi der Einstieg.
War der Einstieg, ja.
Tatsächlich in die Schauspielerei dann, ne? Haben deine Eltern auch irgendwie eine Rolle gespielt? So jetzt Wurzeln, Elternhaus, dich unterstützt? Haben die irgendwie gesagt, oh Gott, Schauspielerin, ich weiß nicht, weil das hört man ja durchaus öfters, wenn es in die künstlerischen Berufe geht, sucht da was Sicheres und irgendwie...
Ja, und auch eine große Skepsis, die mit diesem Beruf verbunden ist. Also vor allem die Freunde haben eher skeptisch und misstrauisch reagiert. Weil das natürlich schon auch ein Ausbrechen aus einem etwas normaleren Weg ist. Da war recht viel Unverständnis und auch, ah ja, was glaubt ihr jetzt, jetzt ist was Besseres. Aha, jetzt ist es arrogant. Also es ging ganz schnell. Ich habe keine einzige Stunde Schauspielunterricht gehabt und war schon die arrogante Ziege. So. Und ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt und habe mir gedacht, was ist jetzt los? Es ist ja noch gar nichts passiert.
Ja.
Nur die Freude darüber, dass ich diese Aufnahmeprüfung geschafft habe. Und meine Eltern haben, also mein Vater hat gesagt, wenn ich das machen will, er unterstützt mich bei allem. Wenn das mein Wunsch ist und mich glücklich macht, ich hat nur die Bedingung gestellt, dass ich die Schule fertig machen muss. Mhm. Aber das hätte ich sowieso nie nett gemacht, weil ich mache gern Sachen fertig.
Ja.
Und meine Mutter hat ein bisschen panischer reagiert. Die hat gedacht, das bedeutet jetzt einen sofortigen Abstieg in die Drogen und Kriminalität, ins Kriminal, so der direkte Weg. Und die hat sich einfach gefürchtet, glaube ich, auch so ein bisschen vor, was passiert da, was hast es. Und das hat aber nicht lange angedauert. Sie hat gemerkt, dass mir das gut tut und dass das für mich richtig ist. Und hat mich natürlich dann immer unterstützt. Und meine Eltern haben sich alles angeschaut, sind überall hingefahren. Außer einmal, ein Stück haben sie nicht gesehen. Und da haben sie beide gerade Herzprobleme gehabt. Sonst waren sie überall.
Wahnsinn. ist auch schön eigentlich, diese Verbundenheit zu haben und jemanden, ja, das ist auch schon eine Art Wegbegleiter dann, ja, eigentlich, ne? Ja, also absolut. Wenn jemand so immer mit dabei ist. Sehr schön. Was, Konstantin, wie ist das bei dir so? Ich kann mir vorstellen, in einer Informatik-HTL-Schule und du machst Tanzsport und Schauspielerei, was sagen deine Freunde? Wissen die davon?
Ja, wissen davon, dass, also die stört das überhaupt nicht. Dass, auch wenn es sie stören würde, das wäre komplett egal. Sie unterstützen mich dabei, es ist immer recht lustig. Sie fragen mich, also wenn ich manchmal so ein Tanzvideo auf den Status stelle, schauen sie sich das immer an, schreiben mir dann immer, ist immer recht lustig und ja,
super.
Eigentlich recht chillig eigentlich. Ja.
Wir können sogar dann wirklich was damit anfangen sozusagen. Also sie schauen sich zumindest an und, mhm, und schreiben dir, das heißt, ja, sie geben dir sogar eine Art Feedback.
Ja, irgendwie. Eigentlich schon, ja. Das war, glaube ich, das letzte Mal zu Weihnachten oder wann das war. Da habe ich das letzte Mal ein Video reingestellt, da habe ich von ein paar Freunden Nachrichten bekommen, weil sie das so toll gefunden haben und so. Also die Fehler bei den Videos, die sage ich ihnen natürlich dann nicht, aber...
Ich muss ja nicht alles verraten.
Ja, die Menschen mit der Augen vielleicht auch gar nicht erkennen.
Ja. Ich glaube, würden wir auch nicht, ja.
Ja, also sie unterstützen das schon, also...
Ja, schön. Mhm. Ist dir das wichtig? Also wie gehst du auch mit Unterstützung von zu Hause um? Du hast gesagt, deine Mama hat das immer sehr unterstützt, wie du, ja, dich verkleidet hast und dir da auch ein bisschen den Weg bereitet. Wie glaubst du, stehen deine Eltern dazu?
Ja, ich bin meiner Mutter sehr dankbar, dass sie mich immer mehr oder weniger dazu gebracht hat, dass ich immer ein bisschen weiter aus meiner, weil ich bin ja normalerweise immer, ja, ich warte, bis was passiert oder so. Ich bin lieber zu Hause und lass Sachen über mich ergehen, aber meine Mutter meldet mich dann so Sachen an und sagt dann, nein, du kannst das, du machst das und das gefällt mir dann immer und ich bin ihr sehr dankbar dafür und dazu bin ich auch so geworden, wie ich jetzt bin und das freut mich.
Schön,
das heißt, siehst du die Leute aus der Komfortzone herausholen.
Ja, 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 absolut. Aber manchmal braucht man ein bisschen Stupse.
Können. Mhm. Ist natürlich, ja, schon dein Verdienst auch, dass du es annehmen kannst.
Ja, und absolut. Und dass du jetzt auch tatsächlich reflektiert darüber sprichst und sagst, du bist dir sehr dankbar eigentlich dafür. Mhm. Und
ja,
ist eigentlich sehr schön. Manchmal braucht es einfach ein bisschen einen Stupser, gell, in irgendeine Richtung. Mhm. Ja. Und
ja,
das heißt, sie hat dich angemeldet bei der Schauspielakademie. Sehe ich das richtig?
Genau, ja. Also,
danke, Mama. Ja. Sehr schön.
Genau, sie hat mich bei der Schauspielakademie angemeldet, beim Tanzsport, überall. Und beim Tanzsport, da war es noch so, sie hat mir gesagt, ja, ich habe dich beim Tanzsport angemeldet. Und ich habe so, was? Du hast mich beim Tanzsport angemeldet? Und ich war ganz außer mir. Ich habe mir gedacht, was? Ich kann doch nicht tanzen. Ich habe mir sicher Dancing Stars im Fernsehen angeschaut oder so, aber... sonst habe ich mich davor nicht wirklich damit beschäftigt und sie so, nein, du, ich glaube, das liegt dir. Und ich so, woher weißt denn du das? Ich war...
Die Mama kennt dich gut.
Ich wollte gerade sagen.
Ja. Wie alt warst du da, wie sie dich angemeldet hat?
Das ist jetzt sicher vor 4, 5 Jahren gewesen, oder?
Glaube also so 12, 13.
Okay.
Ja, ungefähr.
Und in der Pubertät, ha? Das ist
ja Wahnsinn.
Ja.
Tanzen ist ja eigentlich dann doch was, also würde ich jetzt sagen, ja, du bist nicht, keine Ahnung, im Schachclub oder so, ne? Also
ja.
da muss man schon tatsächlich auch was von sich preisgeben. Ne?
Hat es dir von der ersten Stunde angefallen?
Ich bin so hingegangen, ich habe mir so gedacht, na, das ist viel zu kompliziert. Das ist, weil die haben da so, ich bin so auf der Seite gesessen und meine Mutter hat gesagt, dann mach mit. Und die haben da gleich so Jive getanzt oder sowas, glaube ich. Und ich habe mir das angeschaut und sie so, Rückplatz, links von links und so weiter. Ich habe mir gedacht, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Ich habe nur da zugeschaut, habe versucht und dann habe ich mich hingesetzt und habe zugeschaut. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber dann bin ich immer öfters hingegangen und dann habe ich sie irgendwann verstanden. Und da waren auch dann so Kinderstunden da. Das war auch recht lustig, weil das nicht so für ältere Leute auch war. Also nicht für Jugendliche und so, sondern auch für Kinder, für Einsteiger. Und das hat mir auch sehr geholfen dort, dass ich da ein bisschen bleib. Und dann habe ich eine Tanzpartnerin gefunden und Ja, dann hat es mir eigentlich gefallen. Also ich,
und dann bist du im Latein hast du gelandet, eine
fixe,
ne?
Tanzpartnerin?
Im Moment schon, ja.
Cool. Super.
Und ja, ich bin meiner Mutter dankbar, dass sie mich dort angemeldet hat. Generell, im Nachhinein ist man der Mutter dann immer dankbar. Am Anfang denkt man sich dann, wie, was, nein, aber sie hat eigentlich fast immer recht, wenn es um sowas geht. Also, ja, es ist schon super.
Ja, sehr schön. Ja, bestätigt einen auch irgendwie dann, dass der Weg oft einmal der richtige ist.
Ja,
ja, genau. Schön. Ursula, wie war das bei dir? Du bist ja dann du hast erzählt, Schauspielschule, Volkstheater und bist dann ja eigentlich vom Fleck weg schon engagiert worden, während du noch in der Schauspielschule warst, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Durftest das ja auch, weil das darf man ja dann oft auch, glaube ich, nicht.
Ja, das war sehr gut bei uns. Das war ja Schauspielschule, Volkstheater war so eine kleine Schauspielschule und wir durften das tatsächlich ab dem zweiten Jahrgang, dass wir auswärts spielen konnten. Und ich habe durch die Sommerspiele Melk, durch die Verbindung mit dem Alexander Hauer, im Sommer immer wieder dort Kompasserie gespielt. Also es waren wirklich kleine und Kleinstfiguren, Statisterie und so. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Dann kamen schon kleinere, also so, das hat ja jemand anderer inszeniert, der Nikolaus Büchel. Und der hat mich dann eingeladen nach Kiel zur Steirischen Wirtshausoper.
Ja.
Und das war super. Es war eine ganz irre Erfahrung. Ich war zu dem Zeitpunkt ja auch noch nie so lange von zu Hause weg und auch so weit von zu Hause weg. Und das war ein Kultstück dort. Das war in österreichischer Mundart. Ja. Die haben das alle gar nicht verstanden, was wir da geredet haben, glaube ich. Aber sie haben dann wahnsinnig leidenschaftlich mitgesungen. Und es gab einen deutschen Übersetzer. Das ist ein ganz tolles Stück von Reinhard P. Gruber. Und das haben wir gespielt in einer Kieler Hafenkneipe.
Ah ja.
Wo die eigentlich plattdeutsch reden.
Ich wollte gerade sagen, das ist der Mundart, unserer Mundart doch eigentlich sehr weit entfernt. Ne?
Sehr weit entfernt, ja. Also wir haben uns auch gegenseitig nicht verstanden, weil ich kann natürlich auch kein Plattdeutsch. Aber das war toll, das war eine tolle und sehr interessante Zeit. Und dann habe ich dort noch ein zweites Stück gespielt und bin immer wieder zurück, habe die Schauspielschule fertig gemacht. Und war dann irgendwie relativ schnell, habe ich dann die Michaela Schäder kennengelernt. Mhm. Und mit der bin ich dann den ersten Teil des Weges gegangen. So. Haben wir viel in der freien Szene gearbeitet, in so einer Gruppe von Freunden und Kollegen. Und sie war irgendwie so meine erste Mentorin.
Also gleich eine wichtige Wegbegleiterin eigentlich am Anfang, die zur Seite gestanden ist.
Wahnsinnig viel gelernt habe ich von ihr. Und also nicht nur menschlich, sondern auch künstlerisch. Und sie ist leider dann viel zu früh mit 50 an einem Gehirntumor gestorben. Und das war für mich auch das war ein ganz großer Einschnitt. Das war so ein schwerer Verlust, weil sie meine erste künstlerische Mama auch ein bisschen war. Ja.
Würdest du das im Nachhinein gesehen als wichtig erachten, dass man als junger Künstler eine, wie du es genannt hast, künstlerische Mama neben sich hat, dass man einen Wegbegleiter hat, jemanden, dem man tatsächlich künstlerisch auch alles fragen kann, mit dem man über viele Dinge sprechen kann?
Für mich war das immer ganz wichtig. Ich habe mehrere Wegbegleiter gehabt und Beschützer auch. Ich glaube, dass das aber sehr abhängig ist davon, was man selber zulassen kann und will und wie man als Mensch funktioniert. So. Ich bin ja mit drei größeren Brüdern aufgewachsen, habe immer schon gerne mit älteren Menschen zu tun gehabt. Also es gibt ja junge Leute, die gar nichts damit anfangen können, wenn jemand jetzt irgendwie ihnen gegenüber sitzt, der 60 ist oder 70 oder 50 sogar, oder oft sind ja die 40-Jährigen dann schon uralt und so. Mich hat das nie so gestört. Ich fand immer die Gesichter sehr interessant und ich habe mich irgendwie wohlgefühlt in der Umgebung von den schon einen längeren Weg gegangen seienden. Und insofern konnte ich das gut zulassen und mir hat das sehr gut getan, aber das ist, glaube ich, wirklich persönlichkeitsabhängig.
Ja, wie du sagst, wie man es auch zulassen kann oder annehmen kann auch. Ne? Also das hängt wahrscheinlich sehr viel davon ab. In eurem Metier in der Schauspielerei ist ja die Sprache eigentlich ein wahnsinnig wichtiges, sage ich jetzt mal, Mittel oder Kommunikationsmittel natürlich, um mit anderen Menschen in Kommunikation zu treten, um sich auch mitzuteilen. Aber gerade bei dir ist es ja auch in der Musik, also das Album Wildnis, das du mit Ernst Molden gemeinsam gemacht hast, ist ja auch ein sehr reduziertes, auf die Stimme eigentlich, auf Sprache. Würdest du sagen, ist gerade in deinem Metier auch Sprache etwas, was einem Wurzeln gibt, was einem irgendwie verortet? Gerade Deutsch ist ja eine Sprache, die hat so viele Gesichter, ja, die kann man auf, gerade wenn du Plattdeutsch ansprichst, Schweizerdeutsch oder Deutsch jetzt allein in Österreich, hat wahnsinnig viele Dialekte, ja. Ist das etwas, wo du dich zu Hause fühlst, jetzt auch wenn du zurückkommst nach Niederösterreich, gibt dir der Sprache irgendwie
absolut,
die Wurzeln?
Absolut. Sprache ist kommt aus dem Wurzelchakra auch heraus, ne? Dialekte.
Mhm. Ja.
Die kommen aus einer tieferen Region des Körpers. Und das ist, finde ich, sehr schön, dass du das sagst, weil das trifft zu 100% zu.
Hm.
Ich habe gestern zum Beispiel Pressetag gehabt, virtuellen, und habe mit vielen deutschen Journalisten gesprochen. Das ist auch sehr lustig, weil auch wenn man Hochdeutsch spricht und sich ja sofort assimiliert, ich bin auch mit einem Deutschen verheiratet, also ich kann schon Hochdeutsch sprechen, aber die Deutschen sagen dann immer, können Sie eigentlich auch wirkliches Hochdeutsch? Und ich frage mich dann immer, was ist denn eigentlich dieses wirkliche, dieses besondere und wirkliche Hochdeutsch? Weil so wie ich das höre, sprecht sie auch alle ganz unterschiedlich.
Und man glaubt ja selbst, wenn man spricht Hochdeutsch, oder? Also ich dachte das auch, bis ich eine Deutsche getroffen habe, die dann nämlich gemeint hat, Besel und Schaufel verstehe ich jetzt aber nicht so wirklich. Ne? Also es ist ein Handfeger und ein Kehrblech. Ne? Also da merkt man dann, es ist eigentlich nicht...
Es ist nicht so, so oder sie hat halt jede
ein andere
Hochdeutsch. Färbung und ein anderes Hochdeutsch. Ja? Oder ein anderes, so wie du sagst, in jeder Region gibt es unterschiedliche Dialektzugänge. Und dann plötzlich war ein österreichischer Journalist dran und es war so, habe ich sofort gemerkt, habe ich gesagt, kann ich mich gleich entspannen. Muss ich gleich weniger hart nachdenken. Es kommt halt natürlich direkter und unverblümter aus einem heraus, wenn man die Sprache erkennt.
Ja.
So, oder
klingt auch meistens ein bisschen anders dann. Also.
Klingt auch anders, der Stimmsitz wird auch sofort anders. Und ich finde es auch extrem interessant, sich mit Wortstämmen, also mit den Wurzeln von Wörtern zu beschäftigen.
Ja.
Weil ich so schade finde, dass Dialekt, der ja so reich ist und so fantasievoll und so besonders, dass das so verloren geht. Auch gerade durch Konsumation von deutschen Synchronisationen oder so. Das ist ganz schade, dass viele junge Leute den Dialekt dann gar nicht mehr zu schätzen wissen. Ich finde es aber ganz wichtig, muss ich auch dazu sagen, dass man mit Sprache spielen lernt und dass man sich lernt, gut auszudrücken, dass man sich lernt, so auszudrücken, wie es irgendwie in verschiedenen Bereichen auch passend ist.
Ja.
Also Sprache zu beherrschen bedeutet etwas, finde ich, extrem wichtig, aber die Sprache zu beherrschen verhindert nicht, dass man Dialekt lieben kann.
Ja.
Ich liebe den Dialekt und ich finde ihn ganz wichtig.
Ermöglicht einem dann auch irgendwo damit zu spielen, ne? Also dass man dann tatsächlich auch damit hantieren kann sozusagen.
Und es drückt auch etwas anderes aus. Du kannst im Dialekt andere Dinge ausdrücken. Es ist tatsächlich, es kommt wirklich aus einer anderen Region des Körpers.
Ja. Merkt man dann oft, wenn man für Dialektworte die Übersetzung sucht quasi. Also ein hochdeutsches Wort dafür.
Der Intellekt, der irgendwie im Hochdeutschen zu Hause ist und der Bauch, der so im Dialekt dann so klingen darf.
Ja.
Das finde ich schön, wenn man beides kann.
Ja, absolut. Konstantin, du hast wahrscheinlich auch jetzt in der Schauspielakademie sicherlich viel mit Sprache auch zu tun und Sprache auf der Bühne und Text, den du lernen musst. Ja. Aber du hast ja sicherlich auch, wie wir wissen, viel mit Programmiersprache zu tun und mit einer Sprache, die ihr in der Schule miteinander sprecht, wo die ja auch wieder eine ganz andere sein wird. Wie switchst du da hin und her? Fühlst du dich da überall zu Hause oder ist das noch Neuland teilweise für dich?
Naja, also es ist am Anfang eigentlich, also wenn man reinkommt in so eine Programmiersprache zum Beispiel, da denkt man sich am Anfang, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber es ist überraschend später, wenn man sich dann das anschaut, ja, ich verstehe das alles, aber am Anfang, ich kann mich noch erinnern an meine erste Programmierhausübung, da hat der Lehrer einfach am Anfang ganz erklärt, ja, das ist Printf, das sind die ersten Sachen, wie man Sachen auf dem Bildschirm ausgibt und dann... Ich habe natürlich nur Bahnhof verstanden und er hat eine Hausübung aufgegeben, die wir dann über Teams abgeben müssen. Irgendwas, was ich noch nie gehört habe. irgend so ein Programm. Ich bin ja nicht so oft am Computer. Ich lerne ja, bin ja hier, um das zu lernen. Ich kenne mich ja nicht aus. Also da bin ich dann zu Hause gesessen, habe mir das runtergeladen und dann habe ich gedacht, was, ich soll drei Buchstaben ausgeben in alphabetischer Reihenfolge. Puh, wie geht denn das? Wie kriege ich denn das hin? Da habe ich mir dann ein YouTube-Video angeschaut und habe das dann einfach abgetippt und habe den Lehrer dann dazu geschrieben, Entschuldigung, ich habe das nicht so ganz verstanden. Ich habe das mit Hilfe von dem anderen noch geholfen gekriegt und ich verstehe das nicht, wie man das abgeben soll. Ich habe es ihm aber per E-Mail geschickt und der Lehrer so, ja, es freut mich, dass du dich dafür interessierst und dass du auch andere Leute fragst. Das nächste Mal halt bitte über Teams abgeben. Ich kann dir auch zeigen, wie das funktioniert. Und ja, ansonsten gute Hausübung. Und Und der Lehrer hat mich dann auch immer unterstützt, war recht nett und er hat uns das recht gut beigebracht, die ganzen Sachen. Hat uns auch immer so Unterlagen gegeben, wo man das nachlesen kann und so. Und so ist man langsam reingekommen. Und
du hast dir zu helfen gewusst, ne? Du hast gewusst, genau, wo du dir Hilfe holen kannst, ja?
Ja, es gibt auch Leute in meiner Klasse, die diesen Einstieg nicht wirklich gefunden haben. Für die ist Programmieren für die längste Zeit noch schwierig gewesen. Einem dieser Schüler habe ich einmal über die Ferien Nachhilfe gegeben. Da habe ich ihm einfach von ganz Grund auf noch einmal alles erklärt, versucht, so wie der Lehrer damals, das einfach vorzukauen, einfach zu sagen, okay, das macht genau das und nur das und so funktioniert das und nicht einfach versuchen, die komplizierten Sachen dran zu hauen und schauen, was funktioniert, sondern man muss einfach das Grundgerüst wieder aufbauen und dann kann man leichter wieder aufbauen. Und er ist jetzt einer der besseren Programmierer in unserer Klasse. Und
cool.
Ja.
Super.
Und ja, das Nachhilfe geben, das freut mich natürlich auch, wenn ich Leuten helfen kann, wenn es ihnen bei irgendwas schwierig tut und dann, wenn man dabei ist, wenn sie diesen Aha-Moment haben oder sowas, das ist immer lustig. Also ja, deshalb lerne ich auch gerne mit meinen Mitschülern am Abend vor einem Test oder so, weil mir das halt auch gefällt. Man lernt halt auch selber natürlich dabei, damit.
Siehst du, wenn absolut, ich jemanden wirklich in meiner Klasse gehabt hätte, hätte ich nicht so Probleme mit Mathe gehabt. Weil unser Mathelehrer war
uninspiriert
und hat eigentlich nichts erklärt. Und wenn man es nicht von Haus aus verstanden hat, ja, hat man schauen müssen, wo man bleibt.
Ja, absolut, ja. Also da ist sehr hilfreich und ich habe es auch gemerkt, ich habe in Englisch oft Nachhilfe gegeben und habe dann oft erst selber verstanden, was ich eigentlich tue, wie ich es dann erklärt habe. Ja? Weil man irgendwie, manchmal sprudelt es aus einem raus und wenn man es dann mal erklärt, dann hat man selber einen ganz anderen Zugang dazu.
Oft, genau. Ne?
Das ist
da entwickelt spannend. Sich dann immer so eine Symbiose in unserer Klasse. Die Leute lernen besser, wenn man es ihnen erklärt und ich lerne besser, wenn ich es wem erkläre.
Ja,
und
super. Genau.
Ja, das ist immer toll. Und selbst wenn man Nachhilfe gibt, man muss nicht viel verlangen. Es ist aber, dass man den Leuten was erklärt, dass sie das dann verstehen, das ist dann die meiste Belohnung und so. Also
ja,
es gehört sich einfach, dass man das den Stoff einfach gut erklärt bekommt und dass man ihn dann nachher versteht, das ist wichtig.
Super. Und jetzt in der Schauspielakademie hast du wahrscheinlich viel mit Text zu tun, Text auswendig lernen, vielleicht ein bisschen auch zu spielen mit dem Text, mit der Sprache zu spielen. Macht dir das auch Spaß? Ich nehme an, weil du bist dabei, aber wie geht es dir da damit?
Also man muss es einfach immer vorsagen oder üben. Es ist wichtig, dass man mit wem lernt, weil wenn man alleine im Zimmer hockt und dann das einfach durchliest, dann bleibt das nicht stecken oder so. Ich lerne da meistens mit meiner Mutter, sie springt dann für die anderen Rollen ein und ich spreche dann meinen Text und sie spricht ihren Text und dann sagt sie so, ja, wie wäre es, wenn du das machst? Oder? Und ich probiere das dann halt aus und dann versuche ich das beim nächsten Mal dann zu probieren und dann hilft die Polly dann weiter, was man dann machen kann. Und ja, also Sachen ausprobieren und ja, das macht natürlich Spaß.
Ein bisschen Try and Error mal ausprobieren und wie man sich fühlt dabei wahrscheinlich auch.
Genau, ne? Also. Ist auch in der Programmiersprache so. Man muss einfach so lange probieren, bis dann irgendwann mal was gut ist.
Schön, ein schöner Vergleich eigentlich. Und
dann merkt man sich es natürlich auch besser.
Ja, klar. Sehr schön. Wir haben hier in der Mitte auf unserem Tisch drei blaue Kreise liegen. Sollen Wegweiser sein, also Wegweiser sind drauf. Ich hoffe, ihr könnt sie beide gut sehen. Ich sage unseren Zuhörerinnen kurz, was man da noch sieht auf diesen Wegweisern. Eines ist eine Dartscheibe, eines ist ein Zweig und hier sehen wir noch eine Schere. Und wie das bei Wegweisern auch im echten Leben so ist, man weiß zwar, in welche Richtung es gehen kann, aber man weiß nicht ganz genau, wo sie hinführen. Also das Ziel dieser Wegweiser ist nicht bekannt. Hinter jedem Wegweiser verbirgt sich eine oder vielleicht auch mehrere Fragen, die in eine gewisse Richtung gehen könnten. Und ihr dürft jetzt einen wählen und wir schauen einmal, in welche Richtung uns das führt. Wer möchte denn zuerst wählen? Ganz egal, es gibt verschiedene Fragen dahinter.
Also ich wähle den Zweig.
Den Zweig, sehr schön. Sagt der Zweig eh schon ein bisschen. Da geht es mir ein bisschen um die Abzweigungen im Leben. Also dein Lebensweg ist ja nicht jetzt nur vielleicht eine Straße, sondern es gab vielleicht die ein oder andere Abzweigungen. Gab es schwierige Abzweigungen? Gab es welche, die du gerne genommen hättest und nicht genommen hast? Oder auch umgekehrt, die du Gott sei Dank genommen hast, wo du dir zuerst nicht sicher warst, wo es hinführt? Also was waren so Weggabelungen in deinem Leben, die entscheidend waren, aber vielleicht auch?
Das ist ja wie auf diesem Bild nicht eine Frage, sondern gleich
ganz viele. Du darfst ja aussuchen.
Also ich muss sagen, ich habe in meinem Leben viel Schlimmes erlebt und viel Schönes erlebt, und sowohl das Schlimme als auch das Schöne hat mich zu dem Menschen gemacht, der jetzt hier sitzt, und es wird mir noch viel Schlimmes begegnen und hoffentlich auch noch viel Schönes, und ich bin sehr zufrieden mit dem, was war, und sehr gespannt auf das, was kommt. Es ist, was mir immer wieder begegnet ist, ist diese Situation, dass von einem Moment auf den anderen alles anders ist und man plötzlich vor einem Scherbenhaufen steht. Und dann muss man halt schauen, wie man die Vase wieder zusammengeklebt kriegt. So. Mhm. Oder das Gefäß wieder irgendwie stabiler macht. Und das ist aber letztendlich eine Aufgabe, oder das sind so Prozesse, die mich immer in letzter Konsequenz, so schwer es auch ist, wenn man in den Phasen steckt, in letzter Konsequenz stärker und reicher gemacht haben. Mhm. An Wissen oder an Erfahrung oder auch ein Gefühl.
Also durchaus entscheidende Momente eigentlich, wenn man vor einer Weggabelung steht und sagt, mal sehen, wir probieren mal diese Richtung.
Ja, und ich muss auch sagen, ich bin nicht jemand, der, ich kann vieles relativ gut loslassen, und ich kann damit ganz gut klarkommen, dass wenn man eine Entscheidung trifft und in eine Richtung geht, dass man dann den anderen Weg hinter sich lässt und nicht beschreitet. Und das ist halt dann eben so. So ein Lebensweg setzt sich zusammen aus vielen verschiedenen Entscheidungen und vielen verschiedenen Weggabelungen. Schwierig wird es nur dann, wenn man Dinge bereuen beginnt. So, oder wenn man das Gefühl hat, man hat was anderes versäumt, weil man sich für eine Richtung entschieden hat.
Also dieses Vergebliche, den Rückwärtsgang suchen sozusagen.
Genau, und das finde ich so, das ist so, damit komme ich ganz gut klar, weil es so eine sinnlose Energie ist, die man vergeudet. Genauso wie sinnlos ist, sich einzureden, dass man nicht endlich ist. Also dass man so, dieser Kampf gegen die Endlichkeit, der ist halt einer, den kann man nicht gewinnen. Und irgendwann muss man verstehen, dass das, was da ist, was jetzt ist, das ist, was es zu genießen gilt und zu leben gilt und zu auszufüllen gilt. Ja. Und durch den Tod wird unser Leben ja erst kostbar.
Ja, richtig, ja. Wenn man das einmal sieht, kriegt es keine andere Kostbarkeit eigentlich. Ja. Ja. Also dieses Hier und Jetzt genießen, lernt man wahrscheinlich, ist auch eine Summe aus Erfahrungen, die man macht. Also
eine
das,
Summe
denke
aus
ich,
Erfahrungen
ist
und eine Summe aus vielen Begleitungen und vielen Abschieden, die schon in meinem Leben passiert sind. Und ja.
Ja, macht dann ein Stück weit vielleicht auch dankbarer. Ja, also das so ja, dieser jugendliche Eifer oft und dieses Streben
ja,
nach etwas.
Ja, das ist ja ganz toll, dass man in der Jugend das Gefühl hat, dass man ewig Zeit hat für alles. Das ist ja etwas, was man dann irgendwann verliert, leider Gottes. Andererseits ist es auch gut, dass man es verliert, weil jedes Alter hat halt so seinen Zugang zu gewissen Themen. Und in der Jugend diese unbändige Kraft und dieses Gefühl, dass man die Welt einreißen kann und das also so diese ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken kann, diese Lebenslust und diese Angstfreiheit, so, wenn man das Gefühl hat, man hat unendlich Zeit, das ist ja etwas ganz Fantastisches.
Ja.
So, das ist ja auch etwas, was man nie verliert, weil es war ja auch einmal Teil meines Seins.
Genau. So. Ja. Das ist die Erinnerung vielleicht, die man sich behält und aus einer Erfahrung, die man gemacht hat, aus der man dann wieder schöpft. Ne?
Genau,
also das, ja. Genau. Sehr schön. Konstantin, du darfst auch wählen. Du darfst ja auch einen Wegweiser suchen.
Ich wähle die Schere.
Die Schere.
Ja.
Sehr schön. Also die Schere, wie man vielleicht schon vermuten kann, die würde etwas abschneiden, die würde einen Weg kürzer machen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ich liebäugle schon mit etwas und würde mir irgendwas gerne ersparen davor? Also irgendwas, wo ich sage, da möchte ich gern hin, aber bis dahin, das schaut sich für mich irgendwie noch mühsam aus. Da möchte ich gleich hingehen. Oder sagst du, ich möchte auf jeden Fall jeden Weg beschreiten?
Also ich würde keinen Weg überspringen wollen. Also es ist wichtig, dass man einfach den Weg genießt, bis man am Ziel, unter Anführungszeichen, ist. Es gibt ja nicht wirklich ein Ziel, wie die Ursula schon gesagt hat. Es,
Zwischenetappen vielleicht.
Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Und man muss es einfach genießen. Also ich würde nichts abschneiden. Man würde vielleicht einen Teil vom Leben hinter sich lassen oder sowas. Vielleicht eine Schule oder irgend sowas, wo es einem nicht gut gegangen ist. Aber sonst, ich würde einfach den Weg weitergehen, bis es einem irgendwo hinbringt.
Ja, sehr schön. Wenn du in die Zukunft blickst, gibt es schon einen Weg, den du sagst, den möchtest du gern einschlagen? Oder schaust du mal noch jetzt, was dich so inspiriert oder probierst du mal aus, in welche Richtung es gehen könnte?
Also
siehst du dich schon irgendwo, wenn du jetzt an ein späteres Ich denkst?
Also so weit voraus habe ich jetzt noch nicht wirklich geplant. Also ich habe einfach, ich habe vielleicht schon mal darüber nachgedacht, vielleicht Spieleprogrammierer oder sowas, so ein Spieleentwickler. Das würde mich schon interessieren, weil es kombiniert halt eben das Technische und das Kreative und so. Und es interessiert mich auch, es macht mir auch wirklich Spaß, einfach so herumzuspielen mit solchen kleinen Softwares, wo man so kurze kleine Spiele machen kann oder sowas. Oder ich habe auch erst letztens mit meinen Klassenkollegen angefangen, ein kleines Spiel zu programmieren. Das macht einem natürlich Spaß. Und ich denke mir halt, es wird sicher schwierig werden. Man muss natürlich viel können, um da irgendwas weiterzubringen. Man hört auch, es ist ein relativ schwieriger Job, aber...
Ich finde das ja faszinierend.
Ja, ich auch. Es ist eine ganz andere Welt.
Also man muss sagen, Minecraft, weil man kann es nicht als ein Genre bezeichnen, man kann einfach mehr oder weniger Sandbox, aber man kann alles machen. Man kann durch Mods und alles das so umbauen wie in das Spiel, wie man es haben möchte. Oder man kann es mit Freunden spielen, man kann es alleine spielen, man kann Kreativmodus einfach alles bauen, was man möchte, seine Kreativität ausleben oder einfach ein Abenteuerspiel oder sonstiges. Es kann alles sein. Also, ja, es ist einfach ein tolles Spiel, finde ich.
Man glaubt ja immer, diese Computerspiele sind irgendwie quasi ein einfaches, starres Hineinschauen in den Computer und dann ein bisschen herumspielen. Aber eigentlich muss man auch wahnsinnig kreativ sein, so wie du es jetzt auch gerade besprochen hast. Also man muss da schon irgendwie, glaube ich, einen sehr kreativen Ansatz haben, dass man da wirklich erfolgreich ist auch, oder?
Hochkomplex.
Ja, ist ein Wahnsinn. Ja.
Also
ja.
Es ist irre.
Ich kann mich noch erinnern damals, weil... meine Mutter hatte damals ein kleines Geschäft in so einem Kaufhaus und da war so ein Kleidungsgeschäft und da war immer eben diese, wie ich schon ganz am Anfang erwähnt habe, so eine Spielkonsole einfach aufgestellt. Man konnte sich hinsetzen und ein bisschen spielen und da bin ich halt nach der Schule immer hingekommen und habe mich da hingesetzt und habe das gespielt und es war, glaube ich, Super Mario habe ich da gespielt.
Ja.
Es war ein Klassiker.
Das ist super cool.
Und heutzutage kann man ja alles nachschauen, wie funktioniert das im Spiel oder so, aber damals musste man halt immer, man wusste überhaupt nichts, man muss einfach ausprobieren und Sachen. Es kann, wenn ich da reingehe oder sowas, was kann ich da machen? Weil man hat ja da überhaupt nichts verstanden. Ich habe mich da hingesetzt und habe im Bildschirm geschaut und schaue mich, wo es mich hinführt, aber irgendwie, es hat natürlich Spaß gemacht, so entdecken und so weiter. Und das ist auch bei den heutigen Videospielen auch recht toll.
Aber machst du das manchmal, dass du nachschaust?
Wenn ich überhaupt nicht weiterkomme bei solchen Sachen, dann schon. Aber ich versuch's immer bis zum letzten Augenblick, immer selber zu machen.
Weil ich zocke auch gern und wir schauen auch eher immer nur im letzten Augenblick.
Also wenn man wirklich gar nicht mehr anders
nicht geht. Mehr weiterkommt, dann muss man, dann ist es schon ganz angenehm, dass man nachschauen kann.
Ja.
Ist das vielleicht auch eine Parallele, die du hast jetzt bei der Schauspielakademie, wo du sagst, das ist ja auch ein bisschen ein Ausprobieren, ein Entdecken, ein neues Terrain für dich sozusagen. Ist das auch, was dich ein bisschen fasziniert oder was ist es, was...
Ja, schon. Also es interessiert einen natürlich, neue Sachen auszuprobieren. Ich habe mich ja schon als Kind immer verkleidet. Ich habe mich wahnsinnig gerne geschminkt damals. Fasching und Halloween, es war ein großes Event, beste Zeit, immer toll. Heutzutage ist es ja jetzt schon ein bisschen weniger in der Schule, verkleidet sich ja niemand mehr oder so, aber damals, das waren noch die großen Zeiten, Süßes oder Saures. Ja, das war toll. Und da kommt das halt einfach her, in bestimmte Charaktere zu schlüpfen oder sonst irgendwas. Und das ist immer recht lustig, Sachen auszuprobieren, denken, warum nicht? Einfach.
Wie eine neue Welt, oder?
Genau.
Also, wo man so in andere Welten kommt, beim Schauspiel vielleicht auch immer wieder.
Ganz genau.
Oder beim Verkleiden. Eine neue Welt, in die man sich anzieht, sozusagen. Oder in die man schlüpft, um es so zu nennen. Ja. Sehr schön. Was mich noch interessieren würde, ich habe euch ja vorab gebeten, ein bisschen drüber nachzudenken. Was waren denn so Wegbegleiter für euch? Also irgendwas, was euch Kraft gegeben hat, was euch bis jetzt begleitet hat, wo ihr sagt, das ist etwas, das nehme ich eigentlich überall hin mit oder begegnet mir immer wieder, vielleicht auch gar nicht absichtlich, sondern das kommt immer wieder vor in meinem Leben. Hat es irgendwas gegeben, woran ihr denken könnt? Muss jetzt kein Ding, keine Sache sein, sondern kann ein Lied sein, eine Strophe, ein Theaterstück, ein Wetterzustand, alles Mögliche. Gibt es da irgendwas, was euch spontan
ja so ganz
in den Sinn
schlecht
kommt?
In so Entscheidungen, was wichtiger ist oder was besser oder schöner. Ich könnte das gar nicht sagen. Ich glaube, für mich sind die Begleiter immer die Menschen gewesen. Und da habe ich einfach so ganz intensive Begegnungen gehabt und Kollegen, die mich beschützt haben oder meine Agentin, die leider auch schon gestorben ist, vor einem Jahr, das war auch ein harter Einschnitt, aber es waren immer so Menschen, die mir, also würde mir jetzt als erstes einfallen. Mhm. Und Musik natürlich begleitet einen Musik ganz stark und erinnert einen immer wieder, holt einen immer wieder in so eine Zeit zurück oder in ein Gefühl zurück. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe ein Lied oder einen Gegenstand. Bei meinen Reisen begleitet mich der Schutzengel, den mir meine Schwiegermutter geschenkt hat. Das kann ich sagen. Der ist immer in meiner Tasche. Aber so beruflich, ich finde das Spannende daran, oder in dem Beruf, den ich ausüben darf und den du vielleicht einmal anstrebst, dass so viel Veränderung passieren kann. Mhm. Und dass es eben nicht ein Tag, also es gleicht kein Tag dem anderen. Man trifft so wahnsinnig viele unterschiedliche Menschen, man ist in so vielen unterschiedlichen, an so vielen unterschiedlichen Orten, man ist an so vielen unterschiedlichen Orten in sich selber.
Ja.
Man entdeckt ständig durch eine Arbeit was Neues. Also ich finde gerade die Veränderung oder die Bereicherung und die Vielseitigkeit in dem Beruf so schön. Vielleicht habe ich deshalb nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist das, was mich so begleitet.
Ja. Ja, ja, aber durchaus schon einiges. Woran du denkst zumindest, wenn es um einen Begleiter geht. Gibt es irgendwas, was dich begleitet, Konstantin?
Ja, die Ursula hat auch gesagt, die Menschen, also meine Mutter hat mich von Anfang an immer unterstützt. Das ist wirklich wichtig. Also ohne sie hätte ich es wirklich nicht so weit geschafft. Ich wäre einfach immer zu Hause gesessen und hätte gewartet, was mir passiert oder so. Und ja, es ist wichtig, dass man jemanden hat, der einen unterstützt und einen zu Sachen bringt, wo man vielleicht selber gar nicht drauf
und
gekommen wäre.
Und der an einen glaubt, ne?
Ganz genau, ja. Und auch bei Entscheidungen und so, sie ist immer die erste Ansprechperson. Mhm. Also wenn man sich irgendwo nicht sicher ist, dann fragt man die Mutter und ja, dann kommt zu einer Konversation. Und ja, die Menschen sind immer am wichtigsten. Und wenn ich jetzt an ein Ding denken würde, dann wäre es Stift und Papier. Da hat es eigentlich am Anfang angefangen, einfach ein bisschen zu kritzeln, ein bisschen zu zeichnen. Da fängt die Kreativität an. Mit Stift und Papier kann man einfach alles anfangen. Auch heutzutage einfach in Schulen, also man in vielen höheren Lehrstufen ist es ja eher üblich, dass man dann mit Computer oder Laptop oder so mitschreibt.
Ich wollte gerade sagen, schön, dass du sagst Stift und Papier, wo du eigentlich in einer Programmierhardware
hängst. Ironisch,
ne?
Nicht
wahr? Ja, ist schön.
Ich schreibe fast immer Stift und Papier. Und es gibt einem viel mehr Freiheit eigentlich. Man kann auch Sachen dazu kritzeln, was einem gerade einfällt oder sonst irgendwas. Oder die kleinen Zeichnungen, die man einfach macht, während der Lehrer gerade ewig lang weiter schwafelt oder so. Das ist immer
großartig, ja.
Toll. Also Stift und Papier ist immer toll. Man, da hat alles angefangen. Zeichnen, dann ein bisschen schminken, sich selbst anzeichnen, Schauspielern, tanzen. Es führt einen immer weiter und es ist immer hilfreich, Stift oder irgendwas zum Schreiben einfach mitzuhaben, einfach zum, das ist da. Also wird einem nie langweilig.
Schreibst du dein Tagebuch?
Entschuldige. Genau dasselbe wollte ich fragen, ob du deine Gedanken auch aufschreibst, ja?
Ja, ich habe also heute nicht mehr so wirklich, aber früher habe ich eigentlich, wenn was passiert ist, ich habe immer so ein Heft gehabt, da habe ich immer, ich habe immer gezeichnet im Tagebuch. Das war mir immer wichtig, dass ich rausgeschrieben habe, gezeichnet habe, irgendwas. Ich habe einen Tagebucheintrag gehabt, das erste Mal, als ich zum Tanzen gekommen bin. Ich kann mich noch genau erinnern, ich muss ihn mal raussuchen wieder. Aber jetzt in letzter Zeit eher weniger, weil man muss sich wirklich angewöhnen, das regelmäßig zu machen, weil sonst irgendwann sagt man, ich habe heute nicht wirklich Zeit oder man hat nicht wirklich Lust und dann am nächsten Tag vergisst man dann und dann kommt man irgendwie raus. Also ich sollte vielleicht wieder anfangen damit. Ja. Es ist schon toll, wenn man sich dann wieder anschaut, das Tagebuch, und man sich denkt, die Gedanken habe ich mir gemacht und das ist mir passiert. Und ja, sicher ist wichtig, sowas aufzubewahren. Und ja, ich mache auch Traumtagebuch, habe ich auch. Also ich schreibe mir Träume immer auf, weil sie geben einem Inspiration oder denken sich, okay, darüber sollte ich mal nachdenken oder sowas. Das ist toll, ja. Also ich habe versucht, einmal ein elektronisches Tagebuch anzufangen, aber bin ich sofort rausgekommen, eher. Mhm. Also, ja.
Muss aus einem rausfließen,
ja. Ja, es ist wirklich so, der Stift, die Verlängerung irgendwie vom Denken über Körper und die Hand und dann tatsächlich ein künstlerischer Akt, ja, auch etwas zu schreiben und mit Stift und Papier, ne?
Ja, also wenn man sowas aufschreibt, also ich habe es immer am Abend geschrieben, da fließen die Gedanken einfach besser. Wenn mir auch einfach Ideen einfallen, da manchmal liege ich im Bett und denke mir, das ist eine gute Idee. Das wäre vielleicht eine Idee für ein Spiel oder sowas oder irgendwas, was ich zeichnen könnte oder bauen könnte. Und dann stehe ich sofort auf und schreibe mir das auf, weil es ist immer wichtig, das aufzuschreiben, weil sonst vergisst man es am nächsten Tag. Man denkt sich immer, daran denke ich, das ist eine gute Idee, aber vielleicht ist man sofort.
Ja, vergiss
es.
Das ist immer ganz schnell weg, ja.
Genau. Am Abend fließen die Ideen aber immer am besten von Gedanken zu Papier.
Ja. Schön, auch schön, ein solches Ritual zu haben. Also irgendwie ein. Habt ihr sonst Rituale? Hast du irgendein Ritual, Ursula, vor deinen Auftritten oder wenn du irgendwie ein tägliches Ritual? Oder kannst du ein.
Nein. Mein Leben ist zu chaotisch, um ein tägliches Ritual irgendwie leben zu können. Das bringt der Beruf ein bisschen mit sich, dass man so wenig Rhythmus, so eine Normalität hat im Tag. Aber was ich versuche, ist, für mich ist halt ganz wichtig Sport. Ich merke, dass wenn ich Yoga mache oder laufen gehe oder schwimmen kann oder so, dass es mir einfach, das ist so meine Art der Meditation oder meine Art, zu mir dann zu kommen. Aber ansonsten ist es ja, je älter man wird, desto mehr Verantwortung hat man auch für das Rundherum. Und es bleibt tatsächlich dann so wenig Zeit so. Manchmal muss man sich dann besinnen darauf, dass man irgendwie sich die Zeit, es ist ja auch gerade in unserer Zeit alles so hektisch und alles so überlagert und jetzt auch aktuell durch diesen furchtbaren Krieg, der gerade tobt, ganz in der Nähe von uns, es ist alles so zugeballert, im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss immer wieder sich bewusst so Freiräume schaffen und das ist, glaube ich, das, woran ich so, oder was mich so, dass ich versuche, mir Freiräume zu schaffen. Aber das kann man nicht als tägliches Ritual bezeichnen.
Nein, aber es ist durchaus, wenn man sagt,
wenn man das Kaffee trinken in der Früh nicht als tägliches Ritual hernimmt, dann habe ich keins.
Dann hätte ich auch eins. Nein, auf jeden Fall. Sehr gut. Ich würde sagen, am Schluss haben wir immer noch einen kleinen Word-Rap gemacht mit allen unseren Gästen. Es ist nichts, was wehtut. Es sind keine komischen Sachen.
Das
ist
dann auch immer vorher
tatsächlich
gesagt.
Und danach kommt das Erwachen. Nein, soll kein böser Traum sein. Es ist tatsächlich einfach nur ein bisschen, was euch zuallererst einfällt. Also es ist etwas, müssen keine, sollen keine langen Antworten sein, sondern tatsächlich kann auch nur ein Wort sein.
Das ist das Problem.
Das ist das Schwierige, gell? Wir üben das jetzt. Nein, also tatsächlich einfach ein kleines Spiel zum Schluss sozusagen. Gut, ich würde tatsächlich bei der Ursula beginnen und dann einfach immer hin und her. Es sind nicht die gleichen Fragen, vielleicht ähnlich, aber nicht immer das Gleiche. Ursula, wenn ich an mein jüngeres Ich denke, dann denke ich an...
Geister.
Mhm. Konstantin, wenn ich an mein älteres Ich denke, dann denke ich an...
Lustig, spaßig.
Mhm. In meine Tasche packe ich jedenfalls...
Alles. Alles, was reingeht.
Große Taschen.
Auch in die kleinen.
Konstantin, in meinen Rucksack packe ich...
Stift und Papier, ein Block.
Brücken schlagen würde ich gerne zu.
Schwierige Frage in Zeiten wie diesen.
Ja, richtig.
Die Frage ist mal zu komplex, das kann man nicht mit einem Wort beantworten, tut mir leid.
Mir wäre jetzt in den Sinn gekommen, wenn ich dann denke an Menschen eigentlich, weil das bei dir immer so...
Ja, natürlich, aber das ist so, das ist ja eh logisch eigentlich.
Ja.
Aber die Brücken schlagen will man ja, das ist schon, wir sind schon raus aus dem Wordrap.
Ja, ja, genau. Wer schaut, ist Frage 5, ja.
Ich bin bei meiner dritten schon gescheitert.
Nein, ja, das ist kompliziert, ja, das ist absolut richtig. Kann man auch...
Ich muss aber jetzt eine Antwort finden.
Nein, gell? Musst du nicht, nein, absolut nicht.
Brücken schlagen würde ich gern zu den,
mach's nicht, das ist...
Vielleicht fällt dir was ein.
Nein.
Dich hätte ich als nächstes gefragt, als Wegbegleiterin für eine gewisse Zeit würde ich mir wünschen.
Katze.
Eine Katze, ja?
Mhm. Mhm.
Kunst und Kultur sind für mich.
Nahrung.
Mhm. Kunst und Kultur sind für mich.
Zeichnen. Mir fällt das Wort gerade nicht ein.
Mhm. Du machst gerade so schöne Bewegungen ausdrücken. Aus dir heraus. Genau. Ja, ausdrücken. Mhm. Ein Ausdruck. Mhm. Schön. Angekommen ist man, wenn?
Wenn man seinen letzten Atemzug tut.
Mhm.
Bis dahin ist man unterwegs.
Mhm. Mein Ziel für meinen weiteren Weg in Kunst und Kultur ist...
Den Weg zu genießen.
Mhm. Ein Song oder ein Theaterstück, das mein Leben beschreiben würde, würde heißen?
Das ist ja wieder eine ganz einfache Frage. Halleluja.
Ja. Oh. Ja, da haben wir es schon.
Aus der Not geboren.
Ja. Sind auf die besten Antworten. Konstantin, ein Song oder ein Stück, das ich gerne hätte, das mein Leben beschreiben würde?
Eine manchmal interessante Geschichte.
Cool.
Cool, ja? Sehr schön. Danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Keine einfachen Fragen.
Vielen Dank,
manchmal keine einfachen Antworten. Vielen, vielen Dank. Wir sind auch schon am Ende angelangt. Wir haben noch ein Gästebuch vorbereitet, in das wir euch bitten würden, dass ihr euch eintragt. Vielleicht mit einer kleinen Grußbotschaft und vielleicht mit einem kleinen Wunsch. Wir würden so als kleines Wunschbuch mitnehmen. Was wünscht ihr euch so für die Kulturlandschaft oder auch für euch, für alle Menschen, die irgendwie sich in Zukunft noch mit Kunst und Kultur beschäftigen? Was auch immer euch einfällt, würden wir uns freuen, wenn ihr euch noch verewigt. Und dann darf ich an dieser Stelle schon Danke sagen. Danke, dass ihr euch auf den Podcast eingelassen habt, mit mir ein Stück geplaudert habt, ein Stück des Weges gegangen seid. Mhm. Und zumindest für heute sind wir jetzt schon mal angekommen.
Es war ein sehr schönes Stück des Weges. Dankeschön.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank euch beiden. Doin.
Der Podcast ist eine Produktion des Musik- und Kunstschulmanagement Niederösterreich, einer Tochter der Kulturregion Niederösterreich, gefördert durch das Land Niederösterreich.